SRF 4 News. Zeitblende.
Schritte in die Welt hinaus mit Flügeln im Geist und bleibender Sehnsucht im Herzen.
Das steht auf dem Brunnendenkmal für Cäsar Ritz in Niederwald im Goms. Riesige Schritte in die Welt hinaus macht der Geißhirtenbub. Er wird inner dreier Jahrzehnte zum Star der internationalen Hotellerie. Er wird zum König der Hoteliers und Hotelier der Könige. So zumindest nennt ihn sein langjähriger Freund, der Prince of Wales, der spätere britische König Edward VII. Cäsar Ritz ist der erste Eventmanager der Hotellerie und auch der erste, der seinen Hotels den eigenen Namen gibt und so einen Brand schafft. Es gibt Stimmen, die sagen, Cäsar Ritz sei neben dem Roten Kreuz und dem Taschenmesser das renommierteste, was je aus der Schweiz hervorging. Seine Lebensgeschichte ist die vom Tellerwäscher zum Millionär in der Version Bergbauernbub wird am Ende des 19. Jahrhunderts zum gastronomischen König.
If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz.
Putting on the Ritz, ein Jazz-Standard von 1929, hier in der Version der Jazzsängerin Ella Fitzgerald. Putting on the Ritz, das bedeutet sich schick machen, sich elegant anziehen, glamourös sein. Oder ritzy? Piekfein, fantastisch, extravagant. Cäsar Ritz, der Urvater der anspruchsvollen Hotellerie, der Gründer der Hoteldynastie Ritz-Carlton, sein Name ist zur Jahrhundertwende der Inbegriff der Eleganz. Doch bis dahin ist ein weiter Weg. Über den Mann, der die Hotelwelt verändert hat, rede ich mit dem Historiker Roland Flückiger. Zuerst aber gehen wir ins Goms, nach Niederwald, dort, wo Klein Cäsi 1850 zur Welt kommt. Diesen Sommer wurde dort anlässlich seines 100. Todestages das Freilichtspiel Cäsar Ritz aufgeführt. Mein Name, Annelies Tenisch. Niederwald, von der heißen Sommersonne gebräunte schwarze Holzhäuser, weiße Fensterrahmen, gepflegte Gärten, Blumen, ein schönes Dorf, aber kaum Einwohner. 45 sind es, die ganzjährig hier leben. Im Sommer hat's mehr, vor allem in diesem Sommer, denn es wird ein Freilichtspiel zu Ehren des 100. Todestages von Cäsar Ritz aufgeführt. Ich treffe die beiden Männer im Restaurant Drei Tannen. Sie haben monatelang am Freilichtspiel gearbeitet, geschrieben, geprobt. Sie haben alles über Cäsar Ritz gelesen, allzu viel gibt es nicht. Sie kennen sein Heimatdorf und im Dorf kennt man sie.
Bene Kreuzer, ich bin pensioniert. Meine Leidenschaft ist das Theater. Und ich habe eigentlich die Gelegenheit benutzt, für 100. Todesjahr von Cäsar etwas Größeres zu machen. Habe das dann geschrieben und mit meinem Kollegen, mit dem Cäsar Biederbust, zusammen die Regie geführt. Und ich glaube, es hat sich gelohnt.
Ich heiße Cäsar Biederbust. Ich war Lehrer in FISP. Ich habe da sehr viel mit Schultheater zu tun gehabt, habe auch viele Schultheater geschrieben. So hat eigentlich das Theaterspielen bei mir immer Vorrang gehabt gegenüber anderen Hobbys.
Am 23. Februar 1850 kommt Cäsar Ritz in Niederwald auf die Welt. Er ist das 13. und jüngste Kind einer Bergbauernfamilie. Zu dritt machen wir uns auf Cäsar Ritz Spurensuche. Zuerst zum Dorfplatz, dort wo der Brunnen mit dem Denkmal steht.
Hier sind wir jetzt mitten auf dem Dorfplatz in Niederwald. Hier steht der Brunnen Ritz. Hier vorne steht noch der Ritz beschrieben. Schritte in die Welt hinaus mit Flügeln im Geist und bleibender Sehnsucht im Herzen.
Ein kleiner Dorfplatz, umgeben von 300-jährigen, gut erhaltenen, mehrstöckigen Wohnhäusern. Niederwald sieht heute fast genauso aus wie 1850, als Cäsaritz auf die Welt kommt. Nur, es ist zu der Zeit viel bewohnter. 123 Einwohner zählt das Dorf.
Es ist ein sehr altes Dorf. Die Häuser sind praktisch alle aus dem 16., 17. Jahrhundert. Vor ungefähr 60, 70 Jahren waren es mal 143 und jetzt sind es noch 43.
Wenig Kinder?
Kinder sind sehr wenige. Die meiste Bevölkerung ist über 60 Jahre alt. Und das ist den kleinen Dörfern hier im Goms überall so ergangen. Unsere Generation und auch die Generation später, die mussten einfach weggehen. Arbeit war nicht vorhanden, Lehrplätze waren nicht vorhanden. Sie haben Lehrplätze gesucht, dann haben sie Arbeit gefunden, sind dann einfach geblieben, wo sie ihren Arbeitsplatz haben. Aber heute kommen sehr viele wieder zurück, vor allem Wochenende.
Trotzdem irgendwie ein bisschen ein verlassenes Dorf.
Das kann man wohl sagen. Irgendwie ist es schon leer, das Dorf.
Auf der Suche nach Arbeit und Verdienst ziehen die Leute weg. Auch Cäsi. Vom Brunnendenkmal geht's weiter auf unsere Tour. Cäsar Biederbost weiß wohin.
Wir gehen jetzt das Dorf hinauf und kommen dann zum Ritz-Geburtshaus. Das ist oberst im Dorf. Es war nicht leicht hinaufzukommen im Winter. Und für ältere Leute war das ein anstrengender Weg.
Also die steile Dorfgasse hoch zum Geburtshaus. Unterwegs weist Cäsar Biederbost an der Gasse auf das Schulhaus hin.
Schulhaus ist ein bisschen übertrieben, weil es war nur eine Wohnung und die obere Wohnung, die war privat und da haben die Leute gewohnt. Und der Ritz ist dort in die Schule gegangen und hat dort seine Schulzeit verbracht.
Damals gingen die 7-8 Jahre in die Schule?
Ja, das waren damals 7-8 Jahre.
Und während der Sommerferien 6 Monate Sommerpause?
Ja, während der Sommerpause musste er daheim auch helfen. Sie haben eine Landwirtschaft gehabt. Nachher war er geißert. Das war dann schon ein Privileg und konnte damit die Familie unterstützen.
Cäsi hütet die Geißen im Dorf. Die Geiß, das ist die Kuh des armen Mannes. Er hütet Geißen, bis sein Vater entscheidet, der Jüngste müsse etwas lernen und Geld verdienen. Es habe zu viele Esser am Küchentisch. Cäsi beginnt als Kellnerlehrling im Hotel Couronne et Poste in Brieg, Rhonetal abwärts. So beginnt die Karriere von Cäsar Ritz in der Hotellerie. Obwohl zu Beginn sieht es überhaupt nicht danach aus. Benny Kreuzer.
Der ist wirklich gescheitert, der war nicht imstande zu servieren.
Der Hotelier in Brieg entlässt ihn mit den Worten, in der Hotellerie werde er es sicher nicht weit bringen. Er sei dafür zu unbegabt. In Niederwald stehen wir zuoberst in der Dorfgasse vor dem 300-jährigen Elternhaus. Benny Kreuzer.
Von hier aus ist er dann in die große Welt hinausgegangen. Er musste gehen, gezwungenermaßen aus Not, haben wir den Cäsar Ritz, den großen Hotelier, den wir heute kennen, aus Not musste er aus Niederwald weg und hat das Beste daraus gemacht.
Die Ritz-Familie wohnt auf engstem Raum. Eine Schlafkammer, eine enge Stube, eine winzige Küche für eine 15-köpfige Familie. Um 1850 nichts Ungewöhnliches.
Auf jeden Fall war es damals noch absolut, ich sage es jetzt einfach in Anführungszeichen, primitiv, mit Holzfeuerung, mit offenem Kamin, wie damals die Familien hier gelebt haben.
Die Kinder zu viert im gleichen Bett, 2 Köpfe oben, 2 unten. Das ist im Goms so bis in die 1950er Jahre.
Es ging so lang, bis der Tourismus anfing. Vorher war Landwirtschaft und die war so klein, dass man einfach nicht anders konnte. Wenn wir bedenken, dass im Jahre 1900 bis 1910 die große Auswanderungswelle war, eine zweite Walserbewegung aus dem Goms, eigentlich alles Wirtschaftsflüchtlinge aus Not. Sie hatten einfach keinen Arbeitsplatz, sie hatten nicht mehr zu essen und die Kinder mussten gehen. Die wurden zum Teil sogar bezahlt von den Gemeinden, damit sie gehen, damit diejenigen, die da bleiben konnten oder mussten, die überleben konnten. Das war also bis Mitte 20. Jahrhundert war das eigentlich hier so üblich.
In die Fremde ziehen, das ist im Goms üblich. Cäsar Ritz aber, so erzählt Benny Kreuzer, ist anders.
Er war vor allem sehr begabt. Er war sehr begabt, hat das dann natürlich mitgenommen.
Wir gehen weiter auf unserem Weg durchs Dorf. Cäsar Biederbost bemerkt, wie gut erhalten und sauber das Dorf ist. Das habe Tradition. Schon zu Lebzeiten von Marie-Louise, der Ehefrau von Cäsar, hätten die Dorfbewohner alles unternommen, um ihr den Aufenthalt angenehm zu machen.
Damals, wenn die Frau Ritz zurückgekommen ist, nach dem Tod von Cäsar Ritz, ist die fast jedes Jahr einige Zeit hier gewesen. Dann hat man die Misthöfe, da waren die Misthöfe noch mitten im Dorf, mit Tannenreisig abgedeckt, dass alles schön aussieht. Zu dem Haus Ritz war nicht so leicht heraufzukommen. Dann hat man mit Holz ihr einen Zugang gemacht. Man hat sie sehr in Ehren gehalten und sie hat natürlich auch zurückgegeben. Sie hat dann ein Fest veranstaltet vor ihrem Haus. Das gab ein richtiges Dorffest. Und die Frau Ritz, die war hier einfach eine Dame.
Niederwald hat dank Madame Ritz, wie man sie im Dorf nennt, früher als andere Gommerdörfer fließendes Wasser in den Häusern und elektrischen Strom. Fließendes Wasser in den Häusern, das bringt Benny Kreuzer zu den für ihn typischen Ritz-Eigenschaften.
Was seine Stärke war, er war ungeheuer ehrgeizig und vor allem, er war entschlusskräftig. Und er hat, wenn er gesagt hat, ich will in allen Orten ein Bad, dann wurde in allen Orten ein Bad hineingemacht. Er war absolut von sich selber überzeugt, das kommt natürlich dazu, sonst kommt man gar nicht so weit, entschlusskräftig und zwar kurzfristig entschlusskräftig. Er hat den Draht zu den höchsten Leuten gehabt, weil er die eben so bedient hat. Und die kamen dann zu ihm und haben ihm dann auch geholfen.
Ritz, eine Mischung aus Geschäftstüchtigkeit und offenem Geist, denn, so erklärt Kreuzer,
er hat Kurtisanen, die erste Kurtisanin, die eigentlich in einem solchen Etablissement, er war der Erste, die die zugelassen hat, weil er hat gespürt, das sind Menschen, die, heute würde man sagen, Mund-zu-Mund-Propaganda machen, aber nur in der High Society.
Kurtisanen als Werbeträgerinnen. Der glücklichste Griff, den er tut, ist seine Ehefrau, Marie-Louise Ritz. Davon sind meine beiden Begleiter überzeugt.
Das war eine ungeheuer starke Frau und kam von der Pike auf, auch aus der Gastronomie. Sie hat genau gewusst, was auf sie zukommt und sie hat ihn natürlich dann total unterstützt.
So übernimmt sie die Führung des Hotel Ritz in Paris, denn ab 1900 geht es mit dem 50-Jährigen gesundheitlich bergab. Zwei Jahre später fällt er in eine tiefe Depression.
Dann ist noch einmal ein kleiner Lichtpunkt gekommen. Er hat dann seine Frau gefragt, er möchte noch einmal zurück in seine Heimat. Dann sind sie noch einmal über die Grimsel mit der Kutsche gekommen. Und das hat ihn dann noch einmal ein bisschen aufleben lassen. Aber das ist eigentlich ein kleines Feuer noch. Und das ist dann schnell wieder erlöscht und ist nachher von Klinik zu Klinik. Und ist ja dann in Küsnacht in einer Klinik gestorben.
Seine sterblichen Überreste, die seiner Frau und seines Sohnes, liegen in Niederwald auf dem Friedhof. Dorthin gehen wir nun. Wir treten in die Kirche ein. Sie ist groß für ein kleines Dorf. Ein Mann sitzt in einer Kirchenbank und spielt Mundharmonika. Cäsar Biederbost erzählt.
Hier sind wir jetzt in der Kirche von Niederwald. Eine sehr schöne Kirche, spätbarock. Goms ist praktisch 90% barock.
17. Jahrhundert.
17. Jahrhundert, ja. Die Familie Ritz, die war eine große Künstlerfamilie. Johann Ritz, den hat man zum Beispiel den Michelangelo der Alpen genannt. Der hat circa 80 Altäre hat er gebaut, in der ganzen Schweiz, nicht nur im Wallis.
Oder auch Lorenz Justin Ritz, der den Kreuzweg in der Kirche von Niederwald gemalt hat. Altarbauer und Maler, das sind seine Verwandte.
Unglaublich. Vor allem unwahrscheinlich, wenn man sieht, aus dem kleinen Dorf. Es ist fast nicht verständlich, dass so ein Mann nachher die Gastronomie Europas, über Europa hinaus, ein Kairo-Hotel gehabt, ein New York-Hotel gehabt, beherrscht hat.
Ritz-Carlton Hotels, eine luxuriöse Hotelkette mit Hotels in London, Wien, Peking oder New York, gegründet hat sie Cesar Ritz. Er beginnt seine Hotelkarriere als Kellnerlehrling in Brieg. Er lernt die ersten Handgriffe im Gewerbe. César macht Schritte in die Welt hinaus. Es zieht ihn nach Paris an die Weltausstellung. Dort arbeitet er als Kellner. Nach Paris geht es weiter an die Weltausstellung in Wien, wo er 1873 den Prince of Wales kennenlernt. Er arbeitet im Hotel Rigikulm, in Saisonbetrieben in Nizza, San Remo und Monte Carlo. Er arbeitet sich vom Kellner hoch und übernimmt 28-jährig das Grand Hotel National in Luzern, damals das luxuriöseste Hotel der Schweiz. Er inszeniert es als Gesamtkunstwerk und gelangt zu internationalem Renommee. Um 1880 trifft er den französischen Meisterkoch Auguste Escoffier. Die beiden werden langjährige Weggefährten. 1888 heiratet er Marie-Louise Beck. Ein Jahr später bereits leitet er das Savoy in London. In weniger als 20 Jahren schafft er es vom Tische abräumen und putzen in Paris zum Direktor des Savoy. 1891 lässt er das Grand Hotel in Rom bauen. Als erstes Hotel der Welt hat es in jedem Zimmer ein Bad. Gleichzeitig arbeitet Ritz an seinem Meisterwerk, dem er seinen Namen gibt, das Hotel Ritz an der Place Vendôme in Paris. Zu seinen Gästen gehört alles, was Rang und Namen hat. Der Prince of Wales, die Schauspielerin Sarah Bernhardt, der Schriftsteller Marcel Proust, der deutsche Kaiser. César Ritz hat den Zenit seines Schaffens erreicht. Zwischen 1890 und 1900 beaufsichtigt er zusammen mit seiner Frau gleichzeitig 10 Hotels. Dann aber bricht er 1902 zusammen, erkrankt an einer schweren Depression. Er lebt dann noch 16 Jahre in einem Dämmerzustand und stirbt am 20. Oktober 1918. So genau weiß man das nicht. Es kann auch der 23. oder 24. Oktober gewesen sein. Er ist 68-jährig. Roland Flückiger ist Architektur- und Hotelhistoriker und er kennt das GOMS bestens.
We are family! We are company! We are Ritzi!
Im GOMS ist man stolz auf César Ritz. Warum, Roland Flückiger?
Ja, ich denke zu Recht. Er hat sehr viel erreicht. Er ist einer, der ausgezogen ist und in der Welt der Hotellerie sehr viel erreicht hat.
Ein Mann betritt aus Not, aus Abenteuerlust und Wissensdrang die glamouröse Welt der Gastronomie und Hotellerie. Die Geschichte könnte auch heißen, der heroische Weg vom Geißhirtenbub zum Hotelkönig. Diese Geschichte ist einfach so unglaublich. Wird diese Lebensgeschichte überhöht zur Legende gemacht?
Viele später berühmte Leute haben ja als Geißhirten begonnen. Das hat große Tradition im Wallis. Bereits Kardinal Matthäus Schinner war ja Geißhirt. In den USA waren es Tellerwischer, die so begonnen haben. Und hier ist wirklich die Story eines armen Bergbuben, der es in der Welthotellerie ganz hinauf geschafft hat.
Wie erklären Sie sich das? Wie erklären Sie sich diese außergewöhnliche Biografie? Was ist da zusammengekommen?
Das ist ja sehr schwierig zu ergründen, weil wir wissen über César Ritz eigentlich sehr wenig. Wir haben ja nur das Buch von Marie-Louise Ritz, das mehr als 20 Jahre nach seinem Tod geschrieben wurde. Aber ganz klar ist er aus Armut weggegangen. Er ist einer, der das Dorf verlassen musste. Und dann hat ihn offensichtlich der Entdeckerwille gepackt und der Erkunderwille und er hat seine Arbeit und seine Passion in der Hotellerie gefunden.
Um 1900 ist César Ritz der Star der internationalen Hotellerie. Warum eigentlich? Was ist so speziell an ihm?
Er hat die Hotellerie und die Gastronomie, die vorher schon auf einem hohen Niveau war. Denken wir an seinen Zeitgenossen Alexander Seiler in Zermatt. Diese Hotellerie hat er weltweit auf einen der höchsten Stufen gehoben, die es damals gab. Gastfreundschaft Und das richtige Bemühen um jeden Gast, das persönliche Bemühen, das hat er zur Vollendung geführt.
Sein Credo ist, zumindest ist es so überliefert, Zitat, der Kunde hat immer Recht. Das ist in der damaligen Hotelwelt einzigartig. Er akzeptiert die Allüren seiner Gäste, man kann sagen, er pflegt sie sogar, sind seine Hotels deshalb zum Paradies für Minister und Royals, Exzentriker und Narzissten geworden?
Ja, ich glaube, das ist das Geheimnis aller Hoteliers. Ich würde sagen, das hat er nicht erfunden. Er hat es perfektioniert. Es gibt ja ganz viele Hotelkönige, die schon 50 Jahre vor ihm auch auf ganz hohem Niveau einen Hotelbetrieb geführt haben. Denken wir eben an Alexander Seiler in Zermatt, der ja bei den Engländern, die um die Mitte des 19. Jahrhunderts, also fast ein halbes Jahrhundert vor Cesaritz, in Zermatt waren und die ganzen 4000er erobert haben in der Schweiz, die haben gerade Alexander Seiler mächtig gelobt, weil er sich eben um sie gekümmert hat. Und ich denke, Cesaritz hat das dann perfektioniert. Er hat das Palace zum Aufenthaltsort der Reichen und Superreichen in Europa gemacht.
Roland Flückiger, man spricht von der Idee Ritz. Sie betonen andere Hoteliers trotzdem, man spricht von der Idee Ritz. Was ist das?
Ja, die Idee Ritz ist eben das Perfektionieren des Hotelbetriebs, das sich kümmern um den Gast, seine Wünsche abzulesen und sich alles zu merken, was er sich gewünscht hat, weil wenn er wiederkommt, der gleiche Gast, dann muss man ihm diese Wünsche wieder erfüllen können.
Gehen wir mal zu den konkreten Leistungen von Cesaritz. Zum Beispiel sieht er ein Malaise in der Hygiene- und Wasserversorgung. Er will ein funktionierendes Abwassersystem, eine gute Trinkwasserversorgung. Er will Badezimmer in jedem Appartement. Er hat Badezimmer im Hotel in Rom installiert, kann man sagen. Er hat neue Werte für Hygiene eingeführt.
Ich glaube, das kann man so sagen, ja. Die Hoteliers waren ja generell Pioniere in der Anwendung der Technik, die am Ende des 19. Jahrhunderts ja stark aufkam. Denken wir an das elektrische Licht oder an die Heizung oder den Lift, der Lift, der die Hotelwelt vollständig revolutionierte. Und die Wasserqualität und das Bemühen um sauberes Wasser und um Badezimmer, möglichst für jedes Hotelzimmer, das war eine Eigenschaft, die Cesaritz stark gefördert hat.
Was ist sonst noch neu innovativ an ihm, mal abgesehen vom privaten Bad?
Er hat viele Dinge gemacht, die man vorher nicht so kannte. Berühmt sind ja seine großen Feste und Inszenierungen, die er organisiert hat. Die Feuerwerke, da wurde er ja sehr berühmt in Luzern. Er hat dort ein großes Feuerwerk organisiert. Er hat Orchester aufspielen lassen. Er hat Säle dekoriert. Das war, glaube ich, eine seiner Leistungen, die ihn unterschieden haben zu anderen, einfacheren Hotels.
Man spricht bei Cesaritz auch immer von dieser indirekten Beleuchtung. Man spricht davon, dass er den Einzeltisch mit eigenem Kellner installiert hat. Sie haben von Inszenierungen gesprochen. Kann man sagen, heute würde man einfach von Events sprechen?
Ich glaube, ja, das ist einer der ersten Eventmanager gewesen in der Hotellerie. Die Geschichte von den Einzeltischen, das ist nicht so klar. Das sagt Marie-Louise in ihrem Bericht über César, schreibt sie das. Aber ich habe selber keine Beweise und Belege gefunden bisher. Man weiß nicht so recht, wann der Einzeltisch eingeführt wurde. Aber ich denke schon, er war ein sehr umtriebiger Mensch, der immer wieder etwas Neues erfunden hat.
Wichtig in seiner Geschichte als Hoteldirektor, er engagiert den besten Koch Frankreichs, nämlich Auguste Escoffier. Die beiden sind offenbar Meister der Improvisation. Es gibt diese Geschichte von der Belagerung von Paris. Weil kein Proviant in die hungernde Stadt kommt, wird ein Menü aus Zootieren kreiert. Legende oder Wahrheit?
Das ist halt schwierig zu sagen im Rückblick auf fast 100 Jahre. Aber das muss schon ein sehr innovativer Koch gewesen sein. Er hat ja auch Speisen erfunden, die heute immer noch Weltruf haben, also die Poire Bellelaine oder die berühmte Bechamelba. Das ist ja eine Kreation von Auguste Escoffier. Escoffier war zusammen mit César Ritz wirklich ein Team. Wo Ritz hinging, hat er auch Auguste Escoffier mitgenommen.
Roland Flückiger, es gibt einen Begriff, der in Zusammenhang mit ihm und seinen Hotels immer wieder auftaucht, nämlich Luxus. Er ist der Hotelier der Reichen und Superreichen, wie Sie auch schon erwähnt haben, der Adeligen und Berühmten. Ist er eigentlich so bekannt, weil er diesen Leuten ermöglicht, ihren Reichtum, ihren Stand in seinen Hotels zu erkennen und zu spiegeln?
Das ist sehr wahrscheinlich das Rezept, das Erfolgsrezept der Hotels im späten 19. Jahrhundert. Die Hotels, die ermöglichen den Reichen und Superreichen ein Leben, wie sie sich das vorstellen und manchmal sogar ein Leben, das sie sich eigentlich gewünscht hätten und zu Hause vielleicht nicht einmal haben. Also das Hotel ist der Ort, wo sich die Gesellschaft verwirklichen kann. Und da ist Ritz ein geschickter Regisseur. Er ermöglicht immer größere, reiche Ausstattungen und ermöglicht somit das große Leben in diesen Hotels.
Es gibt zu der Zeit nicht nur die Hotels, die Luxushotels von César Ritz. Was ist der Unterschied zu anderen Luxushotels?
Die anderen Hotels stellen ihren Luxus vielleicht nicht gerade den Superreichen, sondern nur den Reichen zur Verfügung. Aber es gibt bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts in der ganzen Schweiz viele Tourismusorte am Genfersee, am Thunersee, im Berner Oberland, in der Innerschweiz, Luzern, Hotels, die den Reichen auch eine sehr feudale Welt zur Verfügung stellen. Und das Dekor dieser Hotels bezieht sich ja immer auf frühere Architekturstile. Also das ist der sogenannte Historismus in der Architektur. Man bezieht sich auf frühere Stile und richtet auch das Interieur eines Hotels in verschiedenartigen Stilen ein. Das ist das Erfolgsrezept spätestens seit den 1860er Jahren in allen größeren Hotels.
Weshalb kennt man den Ritz, aber nicht die anderen? Hat das damit zu tun, dass er sehr geschickt seinem Hotel in Paris an der Place Vendôme seinen Namen gibt? Er hat damit ja auch einen Brand geschaffen. War das ein geschickter Schachzug? Denn sein Name taucht ja dann auch in Songtexten im englischen Sprachgebrauch Ritzi auf.
Das war sicher ein ganz geschickter Schachzug und vielleicht der beste, den er je hatte, weil er hat damit einen Brand geschaffen, wie Sie sagen. Also es gibt die Ritz Hotels heute, das war zu dieser Zeit wirklich nicht üblich. Eine berühmte Nachfolge waren ja die Hilton Hotels, das ist auch ein Familienname, der 1919 kreiert wurde in Texas. Also Ritz, César Ritz war wirklich der Erste meines Wissens, der seinen Hotels den eigenen Namen gab und damit einen Brand, würde man heute sagen, geschaffen hat.
César Ritz führt während einiger Jahre zusammen mit seiner Frau 10 Hotels parallel und nicht zu vergessen ohne Telefon und kaum Zugverbindungen. Man hat den Eindruck, er ist ein Getriebener, ein Perfektionist sowieso, ein Workaholic, würde man heute sagen. Ist ihm das schlussendlich zum Verhängnis geworden? Ist er deshalb in eine tiefe Depression gefallen?
Ja, César Ritz war sicher ein Getriebener, das würde ich so sagen. Seine Frau Marie-Louise Beck hat er 1888 geheiratet und 1902 ist er zusammengebrochen bei der verschobenen Krönungsfeier für den englischen König Edward VII., In diesen 14 Jahren hat er unglaublich viele Hotels beraten, geführt als Direktor. Er hat sie sogar besessen. Einige Häuser waren in seinem Eigentum. Das war sehr wahrscheinlich zu viel. Sein Sohn Charles hat ja mal die Aussage gemacht, dass er in seiner Jugend mehr Nächte in Gepäcknetzen von europäischen Zügen verbracht hätte als zu Hause in seinem Bett. Das sagt schon sehr viel aus über das Leben dieses von der Arbeit getriebenen Cäsar Ritz.
Und heute? Gehen wir zu heute. Was bleibt von ihm? Was bleibt von seinem Leben? Was bleibt von seinen Errungenschaften?
Substanziell bleibt nicht mehr sehr viel, weil das Hotel Ritz in Paris, das letzte Haus, das die Gesellschaft, die er gegründet hat, schließlich noch besaß, das wurde verkauft, und zwar nach dem Tod seiner Schwiegertochter. Aber Cäsar Ritz hat eine große Hinterlassenschaft. Er hat die Hotelwelt geprägt, um 1900 markant geprägt und sogar verändert. Und sein Name lebt weiter in einer Hotelfachschule beispielsweise. Das hat er geschaffen, also eigentlich sehr viel für einen einfachen Hotelier aus den Bergen.
Das ist die Sendung Zeitblende. Mein Name Annelies Tenisch, mein Gast Roland Flückiger. Zeitblende ist als Podcast erhältlich.